Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.
Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden.
NPC, das politische Abendmagazin.
Die Starken werden überleben.
Das würde dir gefallen, oder?
Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.
Populismus als Politik im Zeitalter der Simulation von Franz Schandl. Teil 1: Über die Identität von Demokratie und Populismus. Im ersten Teil der Sendung wird sich der Wiener Autor, Wertkritiker und Mitherausgeber der Streifzüge, Franz Schandl, kritisch mit Vorstellungen auseinandersetzen, die die Demokratie und den Populismus für unvereinbar erachten. Gemeinhin wird von einer grundsätzlichen Differenz, ja von einer elementaren Feindschaft zwischen Populismus und Demokratie ausgegangen. Repräsentativ hierfür ist das jüngst erschienene Buch Populisten an der Macht, herausgegeben von Susanne Fröhlich-Steffen und Lars Rehnsmann, von dem sich Franz Schandl im Folgenden abgrenzt, um die grundsätzliche Identität und Gemeinsamkeit von Populismus und Demokratie herauszuarbeiten. Franz Schandl.
Das Buch, das hier als Vorlage dient, ist ein Sammelband von Susanne Fröhlich-Steffen und Lars Rehnsmann, Populisten an der Macht. Geht zurück auf eine Tagung im Februar 2005 an der Universität München. Die einzelnen Beiträge sind irgendwie unterschiedlicher Qualität. Aber was ganz zentral ist an dem Buch, wie überhaupt an der gesamten Populismusdebatte, ist, dass man versucht, Populismus von der Demokratie abzugrenzen. Also so etwas zu entwerfen wie eine fundamentale Differenz oder doch irgendwie eine Differenz, die eine entscheidende ist. Zweifellos, also wer von Populismus spricht, darf von der Demokratie nicht schweigen. Das kann man auch den Autoren hier nicht vorwerfen. Problematisch ist es allerdings, dass man in dem ganzen Zusammenhang eigentlich ausschließlich die Differenz gelten lassen will und nicht das diskutiert, was meiner Ansicht nach viel entscheidender ist, nämlich die Identität der beiden. Diskutiert wird also ein Spannungsverhältnis und kein gemeinsames Bezugsfeld. Der Populismus erscheint weniger als konsequente Äußerungsform der Demokratie, sondern als tendenziell gegen sie gerichtet. Also das ist so der Grundtenor der Beiträge. Nicht nur, weil Demos und Populus das Gleiche bezeichnen, ist also diese mehrfach vorgetragene Grundthese, dass Demokratie und Populismus sich widersprechen, fragwürdig. Denn die Mobilisierung der Stimmungen und die Verwandlung der Stimmungen in Stimmen ist doch nichts anderes als die der Marktwirtschaft analoge Aufgabe der Politik. Und was sich also heute in der gesamten Politik man sehen kann und natürlich auch in dem, was man als Populismus bezeichnet, ist, wie beständig also die ganzen Praktiken der Werbeindustrie hier eindringen und sich letztendlich durchsetzen. Also wie die eigentlich von einem Zusatz zum prägenden Element werden. Die Populisten, also die sogenannten Parteiführer oder Listenführer, präsentieren sich also dann stets als mediale Helden. Also der Erfolg des Populismus in der Politik läuft parallel zu dieser Systematisierung der Public Relations. Was aber natürlich auch heißt, dass Seriosität und Diskretion in der Arena einer rücksichtslos reklamierenden politischen Auseinandersetzung auf jeden Fall weniger geschäftstüchtig sind, was also hier meint, Stimmen akkumulierend, als die permanente Anmache und Aufdringlichkeit. Und das ist eigentlich auch das, was sich aktuell in der Politik durchsetzt und in der Zwischenzeit verallgemeinert hat. Was aber natürlich auch bedeutet, nicht nur Populisten agieren populistisch, sondern das Populistische ist zu einem Grundzug der Politik geworden. Die Herausgeber schreiben selbst, der Politikstil nationalpopulistischer Akteure ist entsprechend personalisierend und auf Selbstinszenierung des charismatischen Parteiführers im Spiel mit der Mediendemokratie sowie auf populäre Agenda-Setting ausgerichtet. Wenn man den Satz jetzt irgendwie in Ruhe betrachtet, dann ist das natürlich richtig, nur ich denke, mir kann damit nicht jede Politik beschrieben werden. Meiner Ansicht nach ist nach dieser Einschätzung jede Politik schlichtweg als populistisch zu charakterisieren, denn Personalisierung, Inszenierung, Mediatisierung sind zum Um und Auf der politischen Kommunikation geworden. Und was unterscheiden mag, ist der Grad der Auffälligkeit und die Selektion der Zugeordneten, aber doch nicht die Form. Umgekehrt gilt natürlich auch, wird der populistische Zug lediglich an seinen schärfsten Exponenten demonstriert, fällt die Politik als Ganzes in den Schatten der Unauffälligkeit. Und generell denke ich, oder werde ich den Verdacht nicht los, dass der Populismus heute als Folie dient, als Folie der Abgrenzung, um das Gegebene besser erscheinen zu lassen und es vor allem als unhinterfragbar anzuerkennen. Wenn ich mir anschaue, wo liegt denn eigentlich so die Identität von Populismus und Liberalismus oder überhaupt was so gängig ist. Was hier ausgeblendet wird in dieser gängigen Populismuskritik ist doch, dass hier eine gemeinsame Basis vorhanden ist. Und die kann man vielleicht so beschreiben. Pro Arbeit, pro Leistung, pro Konkurrenz, pro Standort, pro Markt, pro Werbung, pro Kulturindustrie. Auch hat sich also, wie ich dieses Buch gelesen habe, bei mir immer dann diese dumme Frage aufgedrängt, warum ist eigentlich die Forderung nach mehr Staat, die hier immer als populistisch charakterisiert wird, warum ist eigentlich die Forderung nach mehr Staat populistisch und die nach mehr Markt nicht populistisch? Meiner Ansicht nach geht die ganze Populismusforschung in die falsche Richtung und tendiert zur Legitimationswissenschaft. Sie kritisiert nämlich nicht nur die demagogischen Inhalte, sondern versucht, sämtliche Motive, die den Populismus hervorbringen, als Ressentiments zu disqualifizieren. In den Beiträgen dieses Buches merkt man es, dass es vor allem eine absolut affirmative Sicht des Globalisierungsprozesses gibt und der europäischen Einigung. Also da ist man irgendwie völlig dafür. Doch nur weil es Vorurteile gibt in der Antiglobalisierungsbewegung oder natürlich auch im Populismus, ist nicht jeder Einwand und jede Regung einfach darunter zu subsumieren. Dieser Eindruck jedoch entsteht. Also Populist dient in vieler Hinsicht auch als Pullwort einer Globalisierungsgemeinde, wo hinten nichts anderes rauskommen soll, dass man gefälligst für die Modernisierung und die Vermarktwirtschaftlichung der Welt zu sein hat. Natürlich ist es richtig, wenn in dem Buch eine populistische Angstmache beklagt wird. Doch die Frage ist doch zu stellen, sollen die Leute vielleicht keine Angst haben? Gibt es vor der Angstmache nicht auch bereits eine Angsthabe, die von ersterer in berechnender Absicht instrumentalisiert wird? Angst ist doch nicht einfach als individuelles und kollektives Manko abzutun, dem man durch positives Denken und flexibles Handeln entgehen kann. Populisten erzeugen also nicht die Angst, aber sie schüren sie, benennen Schuldige und versprechen Abhilfe. Also hier gilt es wirklich genau zu differenzieren. Die Verängstigungen der Leute werden aber bei den Populisten zumindest angesprochen, wenn auch pervertiert. Aber im Gegensatz zum etablierten Diskurs fühlen sich manche Leute gerade von den Populisten wahrgenommen und nicht bloß verachtet. Erzielt werden also dann immer so mentale Erleichterungen, die oft also auf blanker Schadenfreude basieren. Also so nach dem Motto, der hat es ihnen aber gezeigt, der hat es ihnen aber reingesagt. Der Demokrat oder der ordinäre Demokrat bietet also Verdrängung, der Populist bietet Entladung. So zumindest der Schein. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. Vielleicht ganz kurz ein Exkurs, ich meine, zu Populisten an der Macht. Man macht es ganz kurz am Haider auf. Haiders Parallelprogramm war nach dem Regierungseintritt im Jahr 2000 darauf bedacht, gleichzeitig zu regieren und zu opponieren. Auf Dauer läuft das natürlich nicht, vor allem auch, weil seine eigene Regierungsmannschaft durchaus auch in obligater politischer Manier natürlich an den Pfründen interessiert gewesen sind und mehr oder weniger nichts anderes gemacht haben als normale christlich-konservative, sozialdemokratische, liberale Regierungen auch tun. Es ist halt mehr oder weniger nichts anderes abgelaufen als eine ordinäre EU-Politik, wie sie üblich ist. Das heißt, es ist auf der einen Ebene eine ordinäre Anpassung gelaufen und auf der anderen Seite, man hat halt versucht, seine Großmauligkeit durchzuhalten. Das ist jedoch nicht geglückt und ist auch im Jahr 2002, wo ihm dann nichts mehr anderes übrig geblieben ist, als die eigene Parteibasis gegen die eigenen Minister aufzuhetzen. Das hat dazu geführt, dass die eigenen Aufgeputschten ihn dann also selbst überlaufen haben. Also eigentlich war nur vorgesehen, die eigene Regierungsmannschaft in die Knie zu zwingen. Nur die Parteibasis hat sie gleich tot gemacht. Und teilweise natürlich ihn auch mit, was dann zur Spaltung geführt hat. Aber ich möchte hier eigentlich nicht Geschichte der FPÖ referieren, sondern auf etwas anderes rauslaufen, nämlich das, was also populistische Politik kennzeichnet in einer gewissen Hinsicht oder Politik natürlich auch im Allgemeinen, ist, dass die Komponente des Marodierens, des politischen Marodierens, des Amoklaufens, des ideellen und teilweise auch des reellen Amoklaufens auch hier immer mehr Platz greift. Diese Furie des Zerstörens wütet also zurzeit auf der politischen, ist gleich populistischen Ebene. Sie wütet also nicht nur dahingehend, dass Politik irgendwie sich selbst zerstört und auch zerstören muss, sondern sie verdeutlicht sich eigentlich auch auf der geistigen Ebene, wenn man sich die populistische Propaganda anschaut, die wird auch immer abgedrehter. Ja, ich lese euch kurz aus einer Rede einer so einer gestörten Furie namens Silvia Berlusconi vor. Ich bin das Gute. Die Linke dagegen ist gegen die Bourgeoisie, die Nation, die Fahne. Runter mit den Steuern, hoch mit den Werten. Wir setzen auf die Werte. Es wird nicht der Kampf von Christus gegen den Antichrist, der Engel gegen die Dämonen sein, aber dieser Vergleich kann dazu dienen, die Ideen zu klären. Wir müssen zu den Werten der ersten Stunde zurückkehren. Ich bin in der Politik, damit nicht das Böse, sondern das Gute vorherrscht. Wir müssen verhindern, dass Italien einer erstickenden und freiheitsfeindlichen Zukunft entgegengeht. Und so geht es also weiter. Also wenn man das so liest, denkt man sich, warum beginnt das Publikum eigentlich nicht zu lachen? Ja, oder warum nimmt es eigentlich nicht einen nassen Fetzen und verjagt ihn? Ja? Aber das Publikum, sein Publikum, beginnt umgekehrt eigentlich zu jubeln. Und schreit, Silvio, wir brauchen dich. Ja? Silvio, du bist unser Gott. Also wirklich in diese Richtung laufen die Meldungen. Und möglicherweise gibt es sogar einige Linke, die denken, es ist besser, den Berlusconi zu wählen, damit sie keine Arschlöcher sind. Also im Prinzip denke ich mir, dass auf der Ebene doch etwas stattfindet, wogegen eigentlich so die mittelalterliche Zauber- und Märchenwelt relativ harmlos gewesen ist. Also Berlusconi wirkt wirklich wie ein populistischer Zombie, aber er ist doch ein Hypnotiseur seines Publikums, dass ihm also wirklich direkt die Scheiße aus der Hand frisst, total hungrig drauf ist, diesen Fernsehprediger da zu sehen und zu hören. Ich denke mir auch, dass man auf einer argumentativen Ebene dem kaum Herr werden kann. Natürlich kann man sagen, ist doch irgendwie völlig idiotisch zu sagen, runter mit den Steuern, hoch mit den Werten. Steuern sind doch nichts anderes als realisierte Werte. Oder so. Aber das ist ein Denken eigentlich, das natürlich auf einer analytischen Ebene greift, während das, was er hier präsentiert, bestimmte emotionale Elemente bedient und Leute abholt. Zum Fanwesen will ich hier nichts sagen, es gibt hier einen längeren Artikel. Ich denke aber nur, dass die psychische Zurichtung zum Fan erlaubt, eigentlich solche Selbsterniedrigung und Selbstdemütigung im Publikum. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. We'll be right back.
what you want, what you get, what you get, what you get, what you want, what you get, what you get, what you get, what you want, what you get, what you get, what you get, what you want, what you get, what you get, what you get, what you want, what you get, what you get, what you get, what you want, what you get, what you get, what you get, what you want. Zweifellos gibt es aber heute so etwas wie ein populistisches Bedürfnis. Und der Populismus ist auch mehr als ein politischer Stil. Das ist so eine gängige These in dem Buch. Ich denke also vielmehr, dass der Modus der Kulturindustrie zum Formzwang von Demokratie und Politik geworden ist, dass diese Identität immer deutlicher wird und dass die Programmatik dieser populistischen Politik oder dieses politischen Populismus heute sich mehr an den Fernsehprogrammen ablesen lässt als an den politischen Erklärungen. Vor allem die Serienhelden, nicht nur in den Soap-Operas, also Krimiserien und so weiter, dienen also durchaus als Matrizen für Parteiführer und Wählbare. Das sind also die zur Nachahmung empfohlenen Vorlagen. Aufgrund seiner Verankerung in der kulturellen Reproduktion des Alltages darf daher die Analyse des Populismus auch nicht auf die Politik verengt werden. Ja, sie darf, denke ich, nicht einmal auf sie zentriert werden. In dem Buch findet sich zum Beispiel ein Satz, der heißt, Vorstöße rechtspopulistischer Parteien werden in der Regel allenfalls von Boulevardzeitungen unterstützt. Das halte ich für grundfalsch. Es übersieht nämlich Wesentliches, weil es lediglich also diese offensichtliche Unterstützung als Förderung gelten lässt. Ich schlage jedoch vor, diese Kulisse deutlicher zu hinterfragen. Vor allem also diese faszinierte Berichterstattung über die sogenannten bösen Buben gleicht doch medialen Events sondergleichen. Da geht es also wirklich um die Quote. Und gerade diese Verfolgung, die ja nichts anderes ist als ein Hinterherlaufen, erhöht die allseitige Beachtung immens. Sie steigert sowohl die Reichweite des Mediums als auch die Stimme des Gejagten. Es ist also hier ein impliziter Zusammenhang gegeben, auch also wenn alle auf Abgrenzung aus sind. Medium und Populismus agieren auf der gleichen kulturindustriellen Basis. Vor allem dieser investigative, skandalisierende und kaum analytische Journalismus treibt also den Populisten die Wähler in Scharen zu, egal jetzt, ob er für den einzelnen Populisten ist oder nicht. Man müsste also hier auch vor allem in der Analyse die Rolle des Fernsehens sich genauer anschauen, die Rolle diverser Zeitgeistmagazine, aber auch die Rolle von Volks- und Popmusik müsste genauer analysiert werden. Entscheidend, denke ich mir, ist so etwas wie eine Synchronität der Anliegen. Da spielt also zusammen, was nur scheinbar nicht zusammengehört. Zu diesem Komplex findet sich in dem Band allerdings nichts. Vielleicht ein ganz kurzer empirischer Ausflug. Ich habe jetzt einmal versucht, irgendwie so eine Parallelanalyse zu machen, indem ich mir die Haider-Themen in den, die Haider-Themen in den 90er Jahren angeschaut habe und die Themen, die das führende österreichische politische Magazin, das Profil, also das ist so sowas wie der Deutsche Spiegel, was denn da abgegangen ist. Und habe versucht, eigentlich drei Komplexe herauszuarbeiten. Also das Profil hat in den 90er Jahren oder Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre zwei Hauptthemen gespielt und die Zeitung ist mehr oder weniger aus drei Teilen bestanden. Also ein Drittel war ungefähr Werbung, also normale kulturindustrielle Dasein. Ein Drittel war alles, was irgendwie so fällt unter Antisozialismus und Antikommunismus und Pro-Marktwirtschaft. Also das war irgendwie so das völlig durchgehende Thema. Und das dritte war Aufdeckung. Also ich meine, welchen Politikern können wir etwas nachweisen? Wo hat ein Gewerkschaftssekretär in die Kasse gegriffen? Ich meine, welche Bank, die einer Konsumgenossenschaft gehört, hat das und das angestellt? Ja, also beim Kauf welcher Radfahrzeuge für das Bundesheer wurden irgendwelche Gelder hin und her geschoben? Also das waren mehr oder weniger die Themen, ja? Also Themen, also so Themenfelder, ja? Die FPÖ hat in der Zeit überhaupt nichts anderes getan, ja? Also auch irgendwie pro Markt, nieder mit dem Kommunismus, sozialistische Bürokraten. Also das heißt, hier ist abgelaufen ein Parallelprogramm, obwohl die führenden Journalisten, führenden bürgerlichen Journalisten sich eingebildet haben, sie fahren in dieser Zeit ein Anti-Haider-Programm, haben sie mehr oder weniger ein Pro-Haider-Programm gefahren. Letztendlich glaube ich, dass das Populismusgeschrei
ziemlich kontraproduktiv geworden ist. Zwar ist der Populismus zu Recht verpönt, allerdings zunehmend mit unrichtigen Begründungen und vor allem mit der unlauteren Absicht, alles, was außerhalb des Mainstreams Einfluss gewinnen könnte, a priori zu diffamieren. Also eine Debatte, die irgendwie auf diese sinnvolle Pointe hingibt, dass, weiß der Teufel, La Fontaine ein Populist ist und Merkel keine, also die hat wirklich schon ein armseliges Niveau sondergleichen erreicht. Letztendlich denke ich mir, dass sogar die abgefeimteste Variante des Populismus der Liberalismus selbst ist, eben weil er es versteht, sich als einzige nicht populistische Variante zu verkaufen und diesbezügliche Kritik erfolgreich unterläuft. Umgekehrt natürlich muss man formulieren, dass seine Demagogie eine ist, die die gängigsten Phrasen am deutlichsten ausdrückt, in etwa gearbeitet werden muss, Menschen bedürfen der Konkurrenz, der Markt entspricht der menschlichen Natur und so weiter. Also in diesen gängigsten Volksvorurteilen treffen sich Liberalismus und Populismus in jeder Hinsicht.
Wir sind jung und wir machen uns Sorgen über unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und unser berufliches Fortkommen. Wir sind jung und wir machen uns Sorgen, denn später wollen wir uns ja auch einmal etwas leisten können. Momentan, da geht's ja noch, weil unsere Ansprüche noch niedrig sind, aber später wollen wir uns auch mal was gönnen können. Denn wir wissen, wenn man sich erst einmal an einen Lebensstandard gewöhnt hat, dann ist es schwierig, später wieder mit weniger auszukommen. Wir machen uns eben Sorgen über unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wir machen uns eben Sorgen über unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das
heißt, eine grundsätzliche Ablehnung des Populismus ist zwar absolut richtig, auch des Linkspopulismus. Andererseits glaube ich aber auch, dass der Populismus heute bekämpft wird, absolut falsch ist und dass man mehr oder weniger aufpassen muss, dass man hier nicht die linke Flanke wird zu einem liberalen Ablenkungsmanöver von der marktwirtschaftlichen Realität. Der Populismus ist seinem Wesen nach also kein Gegner der Demokratie, sondern eine Fortsetzung mit entschiedeneren Mitteln. Heider war auch immer irgendwie für die Demokratisierung der Demokratie, wir haben keine Angst, das Volk muss entscheiden und so weiter. Und die Demokratisierung der Demokratie führt auch geradewegs zum Populismus. Der Populismus ist also etwas wie die reinste Form der Demokratie. Diese Kommerzialisierung der Politik ist in der politischen Konkurrenz selbst angelegt und kommt also nicht von außen. Wo also Populismus draufsteht, ist Demokratie drinnen. Ihre Methode ist also die Werbung. Das Auftreten der Populisten erinnert also frappant an die Serienstars und der Populismus ist auch entschieden antikritisch wie die Politik mehr oder weniger in ihrer Gesamtheit. Was sie formieren, das ist also, dass sie den aktuellen Stimmungen versuchen zu entsprechen und diese ebenso einfordern. Also Populismus ist ja auch in einer gewissen Hinsicht so etwas wie eine weitergehendere Kommerzialisierung des politischen Sektors. Was ich vorschlage, ist, dass man in der Analyse des Populismus eigentlich mehr integrieren sollte als differenzieren. Das heißt natürlich nicht, dass hier in absoluten Indifferenz das Wort geredet werden soll. Marke Haider ist gleich Schröder, ist gleich Blair, ist gleich Schüssel, ist gleich Merkel. Wohl aber soll behauptet werden, dass es so etwas gibt wie eine substanzielle Zusammengehörigkeit dieser Politiken und dass die mehr ins Zentrum gerückt werden muss und als dieser in dieser ganz also im Gegensatz zu dieser obligaten Populismuskritik. Populismus ist also für mich also keine selektive Charakterisierung, sondern einer bestimmten Politik, sondern deckt mehr oder weniger die Varianz von Politik insgesamt ab. Also man muss ganz umgekehrt die Frage stellen, welche Politik ist denn eigentlich nicht populistisch und nicht welche Politik ist populistisch. Vor allem also auch in Zeiten, wo die Spielräume, welch schönes Wort, also das, was also früher die linken Strukturalisten relative Autonomie der Politik geheißen haben, wo also diese Spielräume immer kleiner werden, denke ich mir, muss doch Politik, um überhaupt noch bestehen zu können, so etwas wie eine Fiktion aufbauen. Sich ähnlich wie in der Ökonomie entwickelt also die Politik Simulation. Und ähnlich wie der Glaube an Arbeit, Geld und Wert gesichert werden, muss so auch die Illusion in die Politik. Also und das ist wirklich ziemlich hartnäckig. Also es hat sie gegeben, es muss sie geben, es wird sie geben. Und was auffällig ist in den letzten Jahren, ist also auch, dass diese politischen Stoßgebete immer mehr zunehmen. Also es erscheint ein Buch nach dem anderen, wo zurück zur Politik, für die Wiedereroberung der Politik, was war in der letzten Le Monde Diplomatik, ein Artikel, die Politik ist mächtiger als die Ökonomie. Permanent diese Beschwörung, die da stattfindet. Also ich denke mal, was heute für die Betrachtung der Politik, das ist also keine analytische oder gar kritische Betrachtung, auch im linken Bereich, sondern vielmehr eine projektive, ja geradezu halluzinogene, indem man halt hier einem Medium etwas unterstellt, was es können muss, auch wenn das Medium es nicht mehr kann. Der Nenner von all dem, denke ich mir, ist so etwas ist wie eine selbstgewählte Täuschung. Und das betrifft nicht nur Kleingeister, also durchaus auch sehr geschätzte Theoretiker wie Bourdieu. Also immer wenn er von Politik schreibt, denke ich mir, er ist in einen Rausch geraten. Ich bin diesbezüglich ein Vertreter der Ernüchterung. Das Erhabene der Politik leidet an galoppierender Schwindsucht und die relative Distanz von Politik zu Medien und Werbung, Kommerz und Unterhaltung, die Politik vielleicht bis in die 70er, Anfang der 80er Jahre noch geprägt hat, ist endgültig passé. Der Populismus wirft also die letzten Skrupel der traditionellen Politik über Bord. Ich versuche das vielleicht noch an einigen plastischen Beispielen, habe ich der zweite Teil als aktuelle Kriterium des Populismus alias Politik 10 Punkte versucht zu formulieren, die ich relativ kurz und prägnant benennen werde. Der erste ist Person statt Inhalt. Die Person, der Spitzenkandidat, wird also bewusst ins Zentrum gestellt. Es herrscht also keine Verschämtheit mehr vor, sondern eher eine Unverschämtheit in der Aufdringlichkeit der Präsentation. Die Wahlkämpfe sind meist ganz auf die Spitzenkandidaten zugeschnitten. Ich denke, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Liberalismus sich ideologisch ziemlich wieder durchgesetzt hat, denn er behauptet doch, dass es um die Person geht und um die Selbstbestimmung. Und daher werden eigentlich auch die meisten gesellschaftlichen Probleme personalisiert. Also nicht, weil der Populismus immer böse Buben vorführen will, das macht er, sondern die Grundlage an dieser Personalisierung, die liegt eigentlich in diesem liberalen Weltbild selbst und also auch in dieser Behauptung des sogenannten freien Willens. Also wenn man das durchdekliniert, dann heißt diese Personalisierung, sie benennt Schuldige oben. Also Bonzen, Eliten, Abkassierer, Spekulanten, Funktionäre, aber auch unten, Sozialschmarotzer, Dachinierer, als auch außen, Ausländer, schwarze Drogendealer. Sie bestaunt aber auch ihre Idole oben, Filmstars, Popstars, Moderatoren, Demagogen, Autorennfahrer, Promis unterschiedlicher Art, als auch die Ebenbilder unten, den kleinen Mann, die Familie, die Mütter, die Trümmerfrauen und, last not least, auch tüchtige Ausländer, die unsere Rente sichern. Also permanent also geht es hier um Personalisierung. Was an dieser Personalisierung aber auffällt, das ist, dass es hier an Typologien gedacht wird, die nicht Klassen sind.
This is
Promis statt Profis, zweiter Punkt. Wenig ist heute so verböhnt wie der Parteifunktionär und der Parteiapparat. Und daher hat ein bestimmter Personentypus in der Politik Eingang gefunden. Das sind die sogenannten Quereinsteiger. Und gerade Sie, diese politikfernen Quereinsteiger, sollen das Vertrauen in die Politik wieder stärken. Je politikferner, desto besser. Also das heißt, Promis statt Profis sind gefragt. Skirennläufer, Fernsehmoderatoren, Blaublütler, Popstars, Schauspieler, Papierfabrikanten, Bergsteiger, Bestseller, Baumeister. Also Sie müssen nur eine Voraussetzung mitbringen und diese heißt zwar, regelmäßig in Television und Rundfunk, Zeitung und Magazin aufgeführt zu werden. Darin besteht Ihre Zertifikation. Also Eignung bemisst sich also in den Einheiten medialer Präsenz und es geht also um die Mobilisierung von Surplus-Stimmen durch Etikettierung eines Markenprodukts. Das Problem der Quereinsteiger ist natürlich auch, dass sie ihr Marktwert sukzessiv mit dem Eintritt in das Amt verfällt. Also man kann nicht dauernd Quereinsteiger sein. Ist man einmal eingestiegen, dann wird man entweder zu einem normalen Politiker und es zeigt sich auch, dass die Haltbarkeit dieser Promis sehr begrenzt ist. Drittens, Talkshows. Ich denke mir, dass an den politischen Duellen interessiert nicht die Politik, sondern das Duell. Nicht der Inhalt, den es sowieso kaum gibt, sondern die Form. Politik wird also dahingehend zu einem Realspektakel, zu einem Realkabarett, zu einem Spektakel. Das Fernsehpublikum oder auch sonst wo sitzt vor dem Fernseher und drückt also seine Begeisterung durch Entgeistigung aus. Wer gibt's wem? Welcher Schlag ist ein Treffer? Und es ist auch kein Tiefschlag verboten, Hauptsache er sitzt. Der Gegner muss auf jeden Fall abmontiert werden. Die Brutalität dieser Auseinandersetzungen wird immer größer, auch gerade wenn die Inhalte sich kaum noch unterscheiden lassen. Was sich hier zeigt, das sind Inszenierungen der Konkurrenz in ihrer reinsten Form. Was sich jedoch auch ausdrückt, ist, dass dieses mediale Spektakel die grenzenlose Langeweile und die zunehmende Inkompetenz des Politischen durchaus zu überspielen versteht. Also auch hier kommt wieder das Fiktionale ins Zentrum, wie überhaupt bei allen Punkten es hier mehr oder weniger um die Simulation des öffentlichen Sektors geht. Vierter Punkt, Fernsehprogramm statt Parteiprogramm. Um heute zu wissen, was irgendwie in der Gesellschaft abläuft und was wer will, da gibt es nichts Unsinnigeres als ein Parteiprogramm zu lesen, sondern man muss ein Fernsehprogramm lesen. Im Fernsehprogramm erfährt man, wie diese Gesellschaft tickt bzw. ticken soll. Aber vielleicht kann man das auch irgendwie pointieren, irgendwie auf den Satz. Also wenn man immer sagt, dass die Populisten kein Programm haben, stimmt das natürlich. Aber Berlusconi hat kein Programm, aber er hat einige Programme. Ja, und das ist natürlich viel was Gewichtigeres in der heutigen Situation. Horkheimer Adorno haben das in der Dialektik der Aufklärung, wo es ja mehr oder weniger das Fernsehen noch keine flächendeckende Form gehabt hat, 44 bzw. 47 ist das geschrieben worden, sondern wo es mehr oder weniger um den Tonfilm geht. Der erste Satz, also aus der Dialektik der Aufklärung ist das, das Leben soll der Tendenz nach nicht mehr vom Tonfilm sich unterscheiden lassen. Ja, also wenn man das irgendwie ausweitet, diese Analyse auf das, was jetzt im Fernsehen abläuft, denke ich mir, sind das durchaus prophetische Worte. Fünftens, Aufmachung statt Aussage. Politik alias Populismus drängt also zur Modeschau, zur Hungerkur, zur Debatte über Frisuren, man denke nur an die Merkel, über Schuhwerk, Unterwäsche. Die Kostümierung nimmt zu und die Ästhetisierung ist ein Kennzeichen also dieser flächendeckenden Umsetzung der kulturindustriellen Gebote. Die neuesten Vorgaben erscheinen auch immer in Fernsehen, Werbung und Film. Ich weiß nicht, in Österreich ist das in den Zeitgeistmagazinen schon Anfang der 90er Jahre so gewesen, dass Politiker in neuen Anzügen präsentiert wurden oder vor allem auch Politikerinnen in neuen Kostümen und bestimmten Schuhwerk und so weiter. Das heißt, Die Politiker sind als Rollenträger nicht nur zur permanenten Selbstverstellung irgendwie gezwungen und zur Darstellung ihrer Charaktermaske, sondern ihre Vorstellung oder ihre Aufmachung ist eigentlich auch eine permanente formale Aufgabe, der sie sich stellen müssen. Und es ist auch heute, wenn man bestimmte Zeitungen liest, die man nicht lesen sollte, darin kann man nachlesen, dass es wirklich wichtiger ist, oder auch für, vor allem auch für viele Underdogs wichtiger ist, zu lesen, welcher Wein wo geredenzt wurde, als welche Sozialleistung beschnitten wird. Ja? Also das heißt, dass selbst immer für die Leute, die betroffen sind, die virtuelle Welt in vielen Punkten wichtiger geworden ist als ihr reales Leben. Also auch hier zeigt sich der Form, frisst eigentlich den Inhalt ab und Differenzen sind nur noch in ersterer richtig austragbar und es geht nicht darum zu diskutieren, was ist, Gottes Willen, wer will schon über das diskutieren, sondern permanent eigentlich, was kommt an, was kann ich verkaufen. Politik ist also ein ordinäres Geschäft wie jedes andere auch. Sechstens, Populismus als Pop. Pop ist aus der heutigen Politik nicht mehr wegzudenken. Ob bei Inszenierung von Parteitagen, bei Ausstrahlung von Werbespots oder indem man sich einfach mit Popstars fotografieren lässt oder auf die Bühne eilt oder ich glaube, die deutsche SPD hat jetzt irgendwie schon Pop-Beauftragte installiert. Ja. Auch das ist ja etwas, was Haider in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren schon vorgegeben hat, also die auch diese Inszenierung von Parteitagen als Events. Und damit ich etwas habe, als empirische Unterlage, habe ich die heutige Zeitung, die Presse aus Wien genommen. Also geht es um die Startklar-Tournee der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Husenbauer in Graz. Erster Satz. Na, 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 life is life. Also draußen auf der Bühne singt die Rockband Opus. Ja. Also die Sätze sind wirklich toll. Also ich nehme an, das kennen die meisten. Das hat sich 87 Millionen Mal verkauft, dieses Stück. Ist keine Persiflage. Ja. Ja, die singen die meiste Zeit eigentlich nur Life is life, ja, life is life, life is life, ja. Also das Leben ist lebendig, ja. When we all feel the power, wenn wir alle die Kraft spüren, ja. Und da geht der Gusenbauer rein, ja, und die Gewerkschaftsfunktionäre, anderen und Quereinsteiger, alle klatschen irgendwie im Staccato. Und die Opus singen, when the feeling of the people is the feeling of the band, life is life, na, 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 na. Also, wenn das Gefühl der Leute ist, das Gefühl der Band, ja, und so weiter, ja, da drückt sich einiges an Synergie aus und die SPÖ ist da auch nicht so besonders modern, jetzt unter Anführungszeichen, denn der Erste, der also mit dieser Politik oder auch mit dieser Pop-Politik irgendwie realisiert hat, war Jörg Haider. Also diese Mischung aus Marsch und Beat, das hat eigentlich eher durchgesetzt. Also und niemand, also kein Deutschnationaler und kein Antideutscher soll sich also einbilden, dass also hier irgendeine Amerikanisierung je ein Hinderungsgrund gewesen wäre. Also Beat und Marsch, das passt irgendwie in jeder Hinsicht zusammen. Siebtens, Event und Interesse. Die Positionierung von Politik und Politikern gestaltet sich heute nicht anhand inhaltlicher Positionen. Also selbst wo Inhalte geboten werden, würde ich meinen, es wird eine inhaltliche Simulation geboten. Selbst dort, wo man sagt, man wird diese oder jene Maßnahme, die letzte Regierung getätigt hat oder was, beseitigen, stimmt das in den meisten Fällen nicht. Es geht auf jeden Fall darum, mit Symbolen und mit Sagern und mit Zeremonie und mit Ritual und mit Simulation Stimmen zu holen. Ja. Politik, die da stattfindet, ist nicht so, wie man sich klassisch immer vorgestellt hat und wie es heute noch immer in den Staatsbürgerkundebüchern drinnen steht. Da gibt es verschiedene gesellschaftliche Interessen und diese verschiedenen gesellschaftlichen Interessen drücken sich durch ihre Forderungen auf und diese Forderungen versuchen sie in rationeller Weise einem Publikum nahezubringen und das Publikum lässt sich argumentativ überzeugen oder auch nicht. Also das ist doch alles Schmonze, ich meine, bis zum Gehtnicht, so kann man keine Politik analysieren. Politik muss man viel mehr analysieren dahingehend, ich meine, was findet wirklich statt? Was spielt sich in den Wahlen ab? Da sitzen Spin-Doctors in War Rooms, ja, also in Kriegskammern, präparieren ihre Kandidaten und operieren irgendwie ihre Wähler. Letztere sind natürlich in diesem Spiel Verschubmasse, nicht souverän, wie also das Staatsbürgerkundebuch behauptet, noch zu irgendeiner freien Meinung fähig, sondern eine letztendlich leicht beeindruckbare und aufschreckbare, wenngleich auch genügsame Herde. Und im Prinzip geht es bei Events darum, und das Wort Event, wo die Eventualität auch schon drinnen steckt, zeigt, dass es darum geht, Stimmungen zu erzeugen, um Stimmen zu ermöglichen. Politik meint also so etwas wie Inflation der Projektion und es finden permanent Täuschungsmanöver statt. Also Täuschungsmanöver nicht dahingehend, dass man jetzt überlegt, wie kann man jemanden täuschen und nur die eine Seite manipuliert und die anderen Armen werden manipuliert, sondern ich denke auch, dass diese Projektion und die Selbsttäuschung eigentlich etwas ganz Grundlegendes ist, was in diesen bürgerlichen Subjekten drinnen sitzt. Ja, also nicht nur, dass man getäuscht wird, sondern dass man auch getäuscht werden will. Und dass vor allem die Werbung und der ganze kulturindustrielle Sektor Ausdruck davon ist, dass die Leute auch getäuscht werden wollen. Ein gelungener Wahlkampf ist also dann jener, wo Signale als selektive Sirenen an bestimmte Segmente wirken, und andere ganz einfach irgendwie überhört werden. Achtens, Skandalisierung. Was permanent stattfindet, ist, dass eigentlich skandaliert wird, sensationiert wird, kriminalisiert wird. Das gehört eigentlich schon zum obligaten Inventar der Politik, alias Populismus. Wo natürlich das Spiel der Aufdeckung vorherrscht, heißt das auch, dass immer die gute Norm gegen die schlechte Realität rehabilitiert wird. Das heißt, die Aufdeckung verklärt immer mehr, als sie entdeckt. Im Skandal realisiert sich sogar die Norm durch diese Immunisierung der Normalität. Also normal laufen so Skandale ab, indem halt dann zum Schluss einige Politiker, einige Funktionäre oder sonst was über die Klinge springen müssen. Und letztendlich ist das irgendwie etwas, das reflektiertes Erkennen sogar verunmöglicht. Stammwähler und Wechselwähler. Niemand kann sich also heute mehr seiner Wähler sicher sein. Das ist also ganz anders als in den 50er Jahren oder vielleicht auch noch in den 70er Jahren. Auch die Wähler sind mehr oder weniger zu einer flexibilisierten Masse geworden. Die Marktwirtschaft würde sagen, zu mündigen Kunden. Sie sind aber zu einer flexibilisierten Masse geworden, die jedes Mal aufs Neue gewonnen werden muss. Und dieses quantitative Verhältnis von Stammwählern, Wechselwählern und Nichtwählern hat sich drastisch geändert. Und es ist heute eigentlich so, dass die Wahlentscheidung eine völlig obligate Kaufentscheidung geworden ist. Also alles, was irgendwie so nach einem hehren Charakter des Politischen klingt oder Hervorhebung, ist hinfällig geworden. Also das heißt, diese Wahl unterscheidet nichts von einer Wahl im Supermarkt oder sonst wo. Und die Wähler treffen auch ihre Entscheidungen, auch das, denke ich mir, muss jede emanzipatorische Kritik oder sollte sie doch zur Kenntnis nehmen, immer weniger aus Interessensanliegen ihrer sozialen Charaktere, sondern nach ihrer Stimmung als Glied in der Kulturindustrie oder als Atom. Also das heißt, sie sind immer mehr abhängig von ihren Beeindruckungen, geben also dann mal jenem und mal diesem den Vorzug. Also wenn man sich so in Untersuchungen anschaut oder Leute befragt, warum sie jemanden wählen, es ist manchmal wirklich beschämend, was da irgendwie rüberkommt. Ja, und abschließend noch der letzte Punkt, Medienmasse. Was, glaube ich, den heutigen Populismus kennzeichnet, ist es ja weniger, dass er so etwas wie ein Versammlungspopulismus ist, sondern dass er mehr oder weniger ein Medienpopulismus ist, dass halt die Leute isoliert, sie sitzen auch isoliert vor ihren Fernsehgeräten, wenn sie zu zehnt vor ihren Fernsehgeräten sitzen, also isoliert vor ihren Fernsehgeräten sitzen und die Welt konsumieren.
Im zweiten Teil zu Populismus als Politik im Zeitalter der Simulation wendet sich Franz Schandl der Frage zu, welche Konsequenzen aus seiner Bestimmung der Identität von Demokratie und Populismus für eine emanzipatorische Antipolitik erwachsen. Weiterführende Texte von Franz Schandl sind über das Internet zu beziehen. Entweder über die Homepage der Gruppe Krisis www.krisis.org oder über die Homepage der wertkritischen Theoriezeitschrift Streifzüge www.streifzüge.org, wobei die Umlautschreibweise zu beachten ist. Über die beiden Internetseiten sind auch diverse klassische Publikationen in Buch- oder Heftform zu beziehen. Produktion und Sprecher der Sendung: Christian Höhner.
Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.
Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden.
NPC.
Die Starken werden überleben.
Das würde dir gefallen, oder?
Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.